Deutschlandfunk Interview.
Kulturinstitutionen, Restaurants, Freizeitangebote, die haben im November den Anfang gemacht. Mitte Dezember ging es dann im Einzelhandel weiter, die gingen zu, die Schulen auch. Und jetzt seit Anfang des Jahres greifen noch weitergehende Kontaktbeschränkungen. So ist ganz grob zusammengefasst die Abfolge der ja immer weitergehenden Beschränkungen im Kampf gegen Corona in dieser zweiten Welle. Gestern nun also das nächste Bund-Länder-Treffen, gestern die nächsten Verschärfungen, auch die nächste Verlängerung. Bis Mitte Februar sollen die Maßnahmen jetzt greifen. Und am Telefon ist der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Wie schauen Sie auf die Entscheidungen von gestern?
Nun, in diesen Entscheidungen sind viele sehr positive Aussagen für die Industrie drin. Es ist gelungen, von einer Symbolpolitik Abschied zu nehmen, die sagt, wir müssen jetzt die Industrie vollständig schließen. Stattdessen gibt es abgewogene Veränderungen. Ganz wichtig, es ist der Weg hin zu einer stärker evidenzbasierten Entscheidung. Da sind wichtige Elemente drin. Jetzt gilt es, die Details zu klären, wie denn die Umsetzung der Sachen passieren soll, die die Industrie treffen.
Werden die Unternehmen Ihres Verbandes denn jetzt mehr Homeoffice anbieten?
Also der Appell von uns, von allen Unternehmensverbänden an ihre Mitglieder, mobiles Arbeiten so weit wie irgend möglich zu realisieren, der steht ja schon. Das wurde gestern nochmal verstärkt, ganz klar. Der entscheidende Passus heißt, wo es möglich ist. Und diese Entscheidung, was denn wirklich sachlich möglich ist, die muss vor Ort in den Betrieben zwischen den Betriebsparteien passieren.
Ja, mit Appellen hat es vorher ja auch die Politik versucht. Wie erklären Sie es sich, dass wir jetzt diese Beobachtung haben, dass in dieser zweiten Welle, die als eigentlich sehr viel gefährlicher gilt, dass da deutlich weniger Menschen im Homeoffice arbeiten als in der ersten Welle im Frühjahr?
Inwieweit es deutlich weniger sind, da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber dass es weniger sind, ist für mich durchaus nachvollziehbar. Wir waren alle im März und April im Schock. Möglichst viele Leute waren weg von ihren Arbeitsplätzen, weil nicht klar war, wie das Arbeiten unter Pandemiebedingungen geht. Seitdem haben die Unternehmen aber große Summen investiert, um die unverzichtbaren Arbeitsplätze sicherer zu machen. Es ist ganz viel passiert in den Fabriken und damit wurde natürlich auch Arbeiten wieder möglich unter sicheren Bedingungen. Insofern würde mich der Trend nicht wundern.
Ja, wobei ja offenkundig jetzt diese Pflicht erst wieder verhängt werden muss. Also das ist ja schon ein Widerspruch, dass wir immer wieder hören, die Unternehmen machen alles, was möglich ist und trotzdem scheint da, wie gesagt, nochmal der Verweis auf die Mobilitätsdaten noch Luft nach oben zu sein.
Also man muss ja sauber unterscheiden, wie unterschiedliche Gruppen von Arbeitsplätzen damit umgehen. Gibt es welche, die eher administrativen Charakter haben, wo das mit dem Homeoffice gut geht? Ja, die gibt es und da ist auch Luft nach oben. Das will ich gar nicht bestreiten, dass es einzelne Unternehmen gibt, die da mehr tun können. Dann gibt es den Teil auf der anderen Seite der Skala, die ganz sicher nicht im Homeoffice arbeiten können, in der Produktion, aber auch in vielen Entwicklungsabteilungen, wo du im wahrsten Sinne des Wortes die Hand an das Objekt deiner Arbeit legen musst. Und dann gibt es den Bereich dazwischen, wo wir mit den Einschränkungen leben, wo wir mit Kompromissen leben.
Genau.
Nochmal, es ist Luft nach oben, aber die Entscheidung, in welche Kategorie ein Arbeitsplatz fällt, die kann nur vor Ort getroffen werden.
Was denken Sie denn, welchen Beitrag könnte die Industrie, jetzt mal abgesehen vom Homeoffice, welchen Beitrag könnte die Industrie leisten, um die Pandemie weiter einzudämmen?
Nochmal, sie leistet ganz viel, sie stabilisiert auch unsere Volkswirtschaft, das sollte man nie vergessen dabei. Wir werden weiterhin alles tun in den Unternehmen, um das Arbeiten sicher zu machen, aber gleichzeitig eben zum Beispiel auch Logistikströme aufrechtzuerhalten. Das Leben aufrechtzuerhalten in einem Industriestaat, das muss jenseits von Symbolpolitik passieren.
Wir haben gerade vor 7 Uhr im Interview mit dem Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft den Appell gehört, dass in der Produktion, dass möglichst Schichten flexibilisiert werden sollten, dass es nicht die Situation gibt, in Stoßzeiten zu viele Menschen in einem Bus, in einer Bahn. Was ist da Ihre Antwort drauf?
Das passiert in den Unternehmen ganz oft, an ganz vielen Stellen, nicht nur in der Produktion. Gibt es inzwischen zwei Teams oder drei Teams, die sich auch in der Schichtübergabe nicht mehr treffen, um, wenn es denn ein Ausbruchsgeschehen gibt, wenn jemand aus seinem Umfeld infiziert in die Arbeit kommt, nicht die gesamte Belegschaft anzustecken. Da gibt es sehr ausgefuchste Pläne bei unseren Unternehmen. Es geht aber natürlich auch ums ganz persönliche Verhalten. Also wer jahrzehntelang gewohnt ist, zu gewissen Zeiten zur Arbeit zu fahren, der muss sich jetzt ganz persönlich umstellen.
Wir sind jetzt schon bei der Situation in der Produktion. Sie haben gerade zum Beginn des Gesprächs gelobt, dass es diese Diskussion jetzt nicht weitergegeben hat, um einen Lockdown auch in der Produktion. Das sind einzelne Stimmen, die das im Moment fordern. Offensichtlich, zumindest gestern jedenfalls, keine Mehrheitsmeinung. Aber dass es kommen kann, darauf stellen Sie sich schon ein?
Darauf können wir uns nicht einstellen. Was wir da sagen können, ist, wie dramatisch die Auswirkungen wären. 8 Millionen Menschen, die in der produzierenden Industrie arbeiten, wenn man die zwangsweise nach Hause schickt, wenn man das einstellt, das ist nicht wie ein Garagentor öffnen und schließen. Wir wissen ganz klar, wenn wir diese Warnströme mal unterbrechen, wenn wir die Prozesse unterbrechen, dann dauert es Wochen, um wieder in einen Normalzustand zu kommen. Und wir können ganz gut abschätzen, was es denn volkswirtschaftlich heißt, wenn dieser größte Wirtschaftssektor in der Bundesrepublik für viele Wochen eingeschränkt ist. Insofern den Schaden, den können wir quantifizieren. Solange es keine Evidenz gibt, dass die Unternehmen wirklich einen signifikanten Anteil am Infektionsgeschehen haben, ursächlich haben, wäre es Wahnsinn, auf Verdacht an Try and Error zu machen und sagen, jetzt probieren wir es halt mal und schließen die Industrie, wird schon hoffentlich helfen.
Wie quantifizieren Sie den Schaden denn?
Ja, ich mache da eine einfache Bierdeckelrechnung, wie ich immer sage. Die Industrie und die industrienahen Dienstleistungen sind 30% unseres Bruttoinlandsprodukts. Wenn Sie die für einen Monat schließen, meine ich aus meiner Erfahrung, dass es einen zweiten Monat dauert, bis das wieder zum Laufen kommt, mindestens. Wir sind nicht in der Urlaubszeit des Sommers, wir sind nicht in den Weihnachtsferien. Also heißt meine Daumenregel, das ist 10%, das sind 20% des Jahres mal 30% des BIP, also 6% BIP, jetzt nehme ich ein bisschen weg, ja, weil der Ramp-up nicht ganz auf Null geht, aber 5 Prozentpunkte im Bruttoinlandsprodukt sind da schnell beieinander. Und dann kippt eine Prognose, die wir vor einigen Tagen erhalten haben, dass im Jahr 2021 unser Bruttoinlandsprodukt wieder wachsen kann in der Größenordnung von 3,5%, die kippt ganz schnell ins Negative, ja, auch wenn jemand nur für wenige Wochen schließen.
Das ist vollkommen klar, dass Sie jetzt konkrete Kosten zumindest im Wege einer Schätzung anbringen können. Wir wissen auf der anderen Seite, dass es auch Kosten verursacht, wenn Schulen zu sind. Schulen werden jetzt absehbar, wenn wir den Zeitraum jetzt veranschlagen, bis Mitte Februar auch 8 Wochen zu sein. Also Ihr Argument ist, weil Sie Ihre Kosten jetzt konkret veranschlagen können und die Kosten, die bei Bildungseinschnitten, weil die irgendwann in der Zukunft liegen, deswegen ist das jetzt aktuell gewichtiger. Oder erklären Sie es vielleicht noch mal genauer. Warum ist es gravierender, wenn 4 Wochen keine Autos gebaut werden, als wenn 4 Wochen Erstklässler nicht im Klassenzimmer sitzen?
Frau Schulz, es macht keinen Sinn, jetzt einzelne Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufzuwiegen. Sind die Einschränkungen an den Bildungseinrichtungen in den Schulen, sind die schwer? Gar keine Frage. Sind die Einschränkungen in der Gastronomie, im Kulturbereich schwer? Das ist überhaupt keine Frage. Nur müssen wir zu einer evidenzbasierten Strategie kommen. Wir müssen verstehen, wie das Ausbreitungsgeschehen ist und dann konkret dort eingreifen, wo wir ein Problem lösen können. Und bisher gibt es keine Evidenz dafür, dass die Industrie da ein Problem hat.
Aber das Argument, das haben wir eben auch schon besprochen in dem Interview, das bringen ja nun alle Gruppen vor. Alle sagen, solange es bei uns nicht bewiesen ist, möchten wir offen bleiben. Nur, dass jetzt eben die Erfahrung ist, die anderen sind geschlossen und sie offen.
Nochmal, die Auswirkungen auf das Industrieland Deutschland wären wirklich immens, auch nicht einfach aufholbar. Und deswegen, Try and Error geht da nicht. Hope is not a strategy. Übrigens unterstelle ich auch nicht, dass jemand auf gut Glück mal die Schulen schließt, sondern da gibt es ja auch die Notwendigkeit, das besser zu verstehen, welche Altersgruppen denn in dem Infektionsgeschehen einen erheblichen Beitrag leisten. Aber
ja, das unterstelle ich auch nicht.
Gestern weist ja in die richtige Richtung. Mehr Sequenzierung, besser zu verstehen, wie für neue Virenmutationen die Ausbreitung funktioniert. Das ist ja genau der richtige Ansatz.
Ja, also das wollte ich auch nicht unterstellen. Ich stelle nur fest, die Schulen sind eben geschlossen. Jetzt wollte ich mit Ihnen noch über einen konkreten Punkt sprechen, der ja nun auch in dieser Pandemie, in diesen Tagen immer wieder genannt wird. Wir hören, dass es Engpässe gibt, weil wieder Lieferketten brüchig werden. Es geht da jetzt im Moment um Chips in der Autoproduktion. Wie ernst ist das?
Nun, dieser Engpass hat nach meinem Wissen nichts mit der Pandemie zu tun, sondern maßgeblich damit, dass der Handelskonflikt zwischen USA und China weiter eskaliert und damit chinesische Abnehmer dieser Chips sich massiv bevorratet haben und das mit relativ kurzen Vorwarnzeiten für die Hersteller. Das hat mit der Pandemie nichts zu tun. In der Pandemie geht es bei den Logistikketten eher darum, dass wir die Grenzen offen halten, insbesondere für den Warenverkehr.
Gut, noch ein anderer Punkt, den jetzt heute Morgen sicherlich viele interessieren. Wir haben diese Pflicht, die jetzt neu kommt, zu medizinischen Masken. Also das sind die FFP2-Masken und auch diese sogenannten OP-Masken. Viele machen jetzt die Erfahrung, dass wenn sie solche Masken bestellen wollen, dass es da erhebliche Lieferzeiten gibt. Sind da die deutschen Unternehmen aufgestellt? Können die da schnell liefern?
Das wird sich einspielen, glaube ich, in relativ kurzer Zeit. Die Ankündigung begonnen in Bayern, dass diese FFP2-Masken Pflicht sind. Die haben natürlich zu einem Run geführt. Ich habe auch sofort geguckt, wie viel habe ich denn und muss ich denn bestellen für meinen privaten Gebrauch. Das wird sich, glaube ich, relativ kurzfristig einspielen. Die Masken gibt es ja, die müssen halt in der Logistikkette jetzt vernünftig verteilt werden.
BDI-Präsident Siegfried Russwurm heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk im Interview. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Schulz.